Wunderschönen guten Morgen am Sonntag. Willkommen am Tag zum Durchschnaufen, zum Durchatmen, zum zur Ruhe kommen, ohne einzuschlafen. Bischof Christian Stäblert ist bei mir. Herzlich willkommen und guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Nee, einschlafen wollen wir nicht, lieber Herr Wittke. Einen schönen guten Morgen auch Ihnen. Sie sind vorhin aus der Nacht, aus dem Schlaf erwacht. Und mal ganz im Ernst, aber dabei auch ganz fröhlich. Sie sind erwacht. Ein frischer Tag wartet auf Sie. Herrlich. Wie schön ist das und wie schön. Vielen Dank, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, der nicht aufgibt, unser Leben, das Werk seiner Hände.
Herr Bischof, wenn Sie so von einem neu anbrechenden Tag sprechen, dann muss ich sofort an Cats denken, das Musical Cats. Cats, kennen Sie das? Ja. Garantiert, oder?
Ja, aber.
Diesen Song am Ende, Memories, da geht es ja dann um Erinnerungen einer alten Katze, die den nächsten Tag nicht mehr erleben wird, aber ein neuer Tag bricht an, für viele eine neue Chance, für die jungen Katzen, aber auch die alten Katzen, die wieder in einen weiteren neuen Tag gehen können. Fiel mir jetzt gerade so ein, tolles Lied. Wie finde ich da jetzt noch eine Frage dazu?
Okay.
Was erinnern Sie aus der letzten Woche? Memories. Oder wie schauen Sie nach vorn? Wir müssen ja am Anfang nicht immer zurückschauen. Sie entscheiden über die Perspektive. In welche Richtung wollen Sie antworten?
Also ich steige mal in dieses Memories für einen Moment ein und nehme nicht nur die letzte Woche. Natürlich ist bei dem, was wir im Moment erinnern, als erstes immer jedenfalls für mich der Schrecken in der Ukraine. Ganz
wie vor ist so, ne?
Das ist so, die Welt vor dem 24. Februar war eine andere und der Schock darüber sitzt tief, aber das ist keine Handlungsstarre. Wir tun viel auf der politischen Ebene, Sanktionen, Unterstützung der Ukraine und wir beten auch ganz viel in den Gemeinden. Und wenn ich jetzt dann mal darunter sozusagen auf das kirchliche Leben der letzten Wochen gucke, und Sie haben das ja so ein bisschen auch anklingen lassen, wir haben ganz viele neue junge Pfarrerinnen und Pfarrer in ihren Dienst eingeführt in den letzten Wochen. Das heißt dann Ordination. Also das ist das Fest, bei dem ein junger Pfarrer oder eine junge Pfarrerin jetzt in ihren lebenslangen Dienst eingeführt wird. Das ist immer wirklich ein kleines, schönes Fest in den Gemeinden mit den Menschen, die diese jungen Leute begleitet haben bis zu diesem Punkt. Und da gehen wir dann so durch die ganze Landeskirche, also in Potsdam und in Görlitz.
Toll.
Und in Berlin ist das natürlich auch. Und das sind immer kleine Feste. Und dann will ich unter dem Stichwort Memories noch ein letztes erinnern, so wie was anfängt, so war jetzt auch ein Abschied dabei. Wir haben Abschied genommen von einem früheren Bischof in dieser Kirche, Bischof Kruse. Der war in den 70er und 80er und dann Anfang der 90er Jahre Bischof. Also ist sehr alt geworden, Martin Kruse. Und dann sind wir ja wieder beim Thema Memories. Plötzlich denkt man an die 70er und 80er Jahre und liest sich nochmal rein. Der hat tolle Erinnerungen veröffentlicht, in die man sich reinlesen kann. Und dann ist man mitten in der Wohnungsfrage der 80er Jahre. Hausbesetzung, damals hat er da ganz vermittelt zwischen dem Land Berlin und den Menschen, die in West-Berlin Häuser besetzt haben. Und dann ist man irgendwie ganz weit weg. Und doch auch bei dem, was uns bis heute beschäftigt. Wie können wir hier leben? Wie können die Menschen hier wohnen? Und zwar alle aus allen sozialen Schichten. Also Memories und man ist mitten im Leben.
Meine Güte, da haben Sie jetzt aber wirklich einen großen, weiten Bogen gespannt. Toll. Von dem Bischof Kruse, den haben Sie wahrscheinlich ja noch mal kennenlernen können, ne?
Ja, ich kannte den nun auch schon, weil der auch aus der Hannoverschen Landeskirche kam, also Niedersachse war.
So von seiner Persönlichkeit her, was haben Sie von ihm, nehmen Sie von ihm mit oder bleibt Ihnen besonders in Erinnerung?
Ein ganz tief vermittelndes Wesen. Bischof Kruse konnte Streit aushalten, indem er die verschiedenen Menschen anhörte. Und dann ohne große Tricks oder sowas dafür sorgen, dass auch andere Menschen Streit aushalten konnten, verschiedene Positionen und dann so gut miteinander umgehen, dass das sich irgendwie auflöst, ist jetzt fast zu viel. Aber es ist ja ganz oft bei solchen Sachen so, dass wir es nicht durch eine Sache lösen, sondern dass wir es miteinander tragen und es sich dadurch auch wieder verändert. Und das konnte er an den ja auch damals oft sehr schwierigen Konflikten in der Gesellschaft.
Herr Bischof, jetzt haben Sie gesagt, bei Ihnen in den Erinnerungen, da ist der Ukraine-Krieg immer noch sehr weit vorne in der Wahrnehmung, also auch im jetzigen Alltag, nicht nur im Rückblick. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass der Krieg in der Ukraine mehr und mehr zum Thema unter vielen wird. Was hatten wir nicht alles in den letzten Wochen? Wahlen in NRW, der schöne ESC, der Kampf um den Klassenerhalt von Hertha, der noch läuft, Pokalfinale, DFB-Pokalfinale gestern, das Wetter der Sommer. Und wenn Krieg, dann habe ich so das Gefühl, es geht vor allem jetzt um uns. Wie teuer wird das Essen, wie teuer das Benzin, das Tanken, das Heizen mit Gas und Öl und so weiter. Aber der Blick auf die Menschen, der, habe ich den Eindruck, der ist deutlich weniger geworden, wenn nicht sogar verloren gegangen. Wie ist da Ihr Eindruck?
Also ich erlebe das ein bisschen anders.
Tatsächlich,
überall da, wo ich in den Gemeinden bin, habe ich das Gefühl, es ist eine große Ernsthaftigkeit im Helfen für die Menschen, die hierher gekommen sind, aber auch im Beten, immer wieder miteinander um Frieden bitten und daraus dann auch wieder das Nötige tun. Ich glaube, es ist ja immer ein schmaler Grat. Wir dürfen uns nicht selber überfordern, indem wir es sozusagen jede Minute vor uns hertragen. Das wird den Menschen am Ende auch nicht gerecht werden. Und gerade weil wir einen langen Atem brauchen, für diese Herausforderung mit dem Angriffskrieg Putins umzugehen, gleichzeitig ganz deutlich unsere Haltung zu zeigen und den Menschen zu helfen. Gerade weil wir einen langen Atem brauchen, müssen wir uns auch das Durchatmen genehmigen und dürfen da nicht unbarmherzig mit uns selbst werden.
Ich meine das auch nicht als Vorwurf, sondern so in der Wahrnehmung. Sie haben wahrscheinlich tatsächlich viel mit Menschen zu tun, die eben auch aktiv jetzt eben auch noch helfen. Ich habe durchaus von der einen oder anderen Seite aber auch gehört, dass die Hilfsbereitschaft nachgelassen hat. Aber vielleicht hat sie jetzt auch ein, in Anführungsstrichen, normales Maß erreicht. Am Anfang ist noch jeder so mitgerissen und macht mit und tut etwas. Und jetzt, ja, ich mag da ungern von Normalität sprechen, aber so eine Alltagstauglichkeit vielleicht ist eingekehrt.
Ne? Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Wir müssen ja weiterleben. Auch die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, leben weiter und müssen auch schöne Dinge hier haben und miteinander erleben können. Und dann ist die Situation ja auch, ich sag mal, sehr, sehr schwankend. Also es gibt auch ganz viele Menschen, die kehren in den Westen der Ukraine zurück. Auch das ist wichtig. Ich finde, auch das müssen wir unterstützen, denn es geht ja darum, an dieser Stelle sehr genau zu gucken, was ist eigentlich der nächste Schritt. Und der muss nicht unbedingt heißen, alle bleiben jetzt immerzu hier. Alle, die ich spreche, sagen mir auch, wir wollen so schnell wie möglich in die Ukraine zurück und das Land dort wieder aufbauen. Und ja, das muss das Ziel sein, dass wir zu einem Europa zurückkehren, das diesen Namen verdient.
Herr Bischof, ich habe vorhin zum Einstieg gesagt, heute ist ein Tag zum Runterkommen und durchatmen. Ich mag mich heute gern mal darauf einlassen, dass Sie mich und uns mal rausnehmen aus dem Alltag und den Blick auch gerne in eine andere Richtung wenden oder mit einer neuen Perspektive auf das, was ist. Was bietet dieser Sonntag dafür?
Ob das jetzt so eine ganz neue Perspektive ist, aber es ist wirklich die des Rausnehmens und Rausgehens.
Bin gespannt.
Ja, es ist der Sonntag Rogate. Das heißt zu Deutsch betet.
Ah, ja.
Und beten ist ja im Grunde par excellence, dieses Rausnehmen und Rausgehen, sich selber rausnehmen, ausatmen, das Leben ganz ausdrücklich in Gottes Hand legen, abgeben. Beten ist für mich immer wieder auch das Maximum an innerer Freiheit gewinnen, weil ich sozusagen abgebe, weil ich loslassen kann, weil ich mich beschenken lassen kann von dem, was kommt, weil ich loslasse. Mancher sagt, Beten ist wie das Atmen des Glaubens. Mit Gott in Beziehung treten, ein- und ausatmen, gehört dem Glauben immer dazu.
Manche machen sich ja den Spaß bei einer Urlaubsreise, den Zufall entscheiden zu lassen, wo es hingeht. Das grobe Ziel auf der Karte wird festgelegt, eine Region, ein Land und damit verbundenen Augen draufgetippt, da soll es hingehen. So oder so ähnlich fühlt es sich für mich immer an bei der Bibelstelle. Ich bin gespannt, wohin die Reise heute geht.
Ja. Ins Lukas-Evangelium geht die Reise, also aha, Neues Testament. Mhm. Und da mitten in das Thema dieses Sonntags, das Beten. Wir hören, wie Jesus das Urgebet seinen Jüngern beibringt. Und dann kommt noch eine kleine Geschichte hinterher. Aber jetzt hören wir. Lukas-Evangelium, 11. Kapitel. Und es begab sich, dass er Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Und Jesus sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf.
Kommt mir doch sehr bekannt vor, diese Bibelstelle. Ja. Das Vater unser, das Urgebet, wie Sie es genannt haben, die Entstehungsgeschichte sozusagen, haben wir da gehört. Und dann noch so eine Geschichte dahinter. Ich muss jetzt richtig ratter im Kopf, wo fange ich denn da an, was frage ich nach? Ich fange mal mit der Geschichte hinten an und zwar mit dem Ende dieser Geschichte, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also da wird jemand nach Brot gefragt und der gefragt wird, sagt: Nee, ich habe jetzt eigentlich, sag mal auf Deutsch jetzt so, ich habe keinen Bock, ich will da nichts geben, ist mitten in der Nacht, geh weg. Aber Jesus sagt, irgendwie wird er dann doch aufstehen, aufgrund seines Drängens hin. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich hänge. Wessens Drängens hin? Wer drängt da? Der ankommt und vor der Tür steht und das Brot haben will? Oder hat der das Brot geben soll, so ein inneres Drängen, dass er dann doch aufsteht und das Brot gibt?
Nein, ich glaube, es geht um den, der vor der Tür steht und der ein Freund ist von dem Freund, bei dem er klingelt. Nachts um Mitternacht spielt die Geschichte und der klingelt um Mitternacht und sagt: Ich brauche noch mal Brote, denn ich habe auch noch Besuch bekommen. Mhm. Und der Freund drin sagt: Also jetzt liegen wir hier schon alle, ja, und die Kinder schlafen und du hast sie jetzt wieder aufgeweckt. Und
kann ja auch ein bisschen unverschämt sein, so mitten in der Nacht,
nicht, ne? Und dann heißt der Schlusssatz: Und wenn er ihm schon nicht das Brot gibt, weil er eigentlich der Freund ist, also der drin zu dem draußen, die sind ja befreundet. Ja. Wenn er das schon nicht tut, obwohl die ja befreundet sind, dann wird das am Ende mindestens deshalb tun, weil der ihn so drängt. Und die ganze Geschichte ist ja erzählt, um zu unterstreichen, das Vaterunser und das Beten ist ein Bittgebet, ist ein Gott um etwas bitten. Und ich übertrage jetzt mal und sage: Und wenn Gott euch das schon nicht gibt, weil er euch liebt oder obwohl er euch liebt und ja eigentlich der Freund unseres Lebens ist, dann wird das mindestens auch deshalb tun, weil wir ihn so drängen. Und wenn das schon bei diesen Freunden so ist, dann ist das bei Gott umso mehr. Also was die Geschichte eigentlich erzählen soll, ist: Gott hört auch dann noch und nimmt sozusagen dieses Drängen von uns Menschen wahr, wenn sozusagen alles andere, und hier Stichwort um Mitternacht und passt eigentlich nicht und obwohl befreundet ist jetzt mal genug, wenn das alles auch noch nicht ausreicht, aber bitten können wir ihn immer und sollen wir ihn immer. Und die Geschichte will eigentlich erstmal unterstreichen, und er hört.
Und er nimmt es wahr, auch wenn wir nicht sofort eine Reaktion erleben?
Sowieso. Also zwischen Hören und Erhören ist beim Beten, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Denn Beten ist ja nicht wünsch dir was, sondern, also ist es schon, also wünsch dir was. Aber Beten tun wir auch, weil Leben nicht wünsch dir was ist. Und weil auch Beten selber nicht wünsch dir was und Gott ist jetzt der Erfüllungsautomat oder so, dafür ist, sondern Beten ist eben gerade das Loslassen und das von Gott mich so beschenken lassen, auch in der Zeit, auch in dem, dass er das Gebet hört und er hört und mitgeht mit mir in dem Schweren, was ich in seine Hände gelegt habe, dass sich das verwandelt für mich, ohne dass immer gleich der Automat funktioniert, ich habe jetzt gekriegt, was ich wollte. Beten ist, weil Leben nicht wünscht dir, was ist, und weil bei Gott auch nicht wünscht dir, was ist, aber er mit uns das Leben so segnet, dass sich etwas erfüllt.
Oh, da muss ich jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, wer mit wem und für und was. Aber es gibt einen Aspekt, der für mich jetzt beim Beten neu gerade dazugekommen ist. Mhm. Nämlich das Wünschen kenne ich eigentlich, das Bitten auch. Mhm. Aber ich habe jetzt auch den Eindruck, es darf auch drängend sein. Darf das Beten drängend sein? Darf ich das Vaterunser nicht als, oh bitte, 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 sondern als, ey, come on, hilf mir, drängend sagen, mehrmals hintereinander sprechen, weil ich es mir so unbedingt wünsche?
Ich glaube, auch das unterstreicht diese Geschichte. Klingel um Mitternacht. Gibt ein schönes Abendlied, das mir bei Ihrer Frage einfällt. Da heißt es in der einen Strophe, tu mit Bitten dir Gewalt, bleib bei meinem Ruhen. Wir wissen ja alle, wie drängend Bitten sein kann. Wie ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal. Auch sehr quälend sein kann. Doch, genau das ist gemeint. Und dann sind wir wieder beim Anfang des Vaterunser, das ja auch seine Besonderheit darin hat, dass in diesem, wie Jesus uns beten lehrt, es mit einem Aber beginnt. Also da, wo steht Vater, da sagt Jesus auf Hebräisch oder auf Aramäisch eigentlich ursprünglich Aber.
Aber.
Aber heißt wie Papa. Mhm. Du kannst zu Gott reden wie Papa. Also sozusagen in einem ganz engen Verhältnis des Du. Und damit ist auch dieses durchaus kindliche Drängen, was wir jetzt nochmal angesprochen haben, mit eingeschlossen. Also all das, glaube ich, gehört zusammen und macht nochmal deutlich, was Beten ist. Wirklich sich loslassen dürfen.
Vorhin, Herr Bischof, hatte ich angemerkt, dass ich das Gefühl habe, dass uns die Menschen aus den Kriegsgebieten aus dem Blick geraten. Auf der anderen Seite finde ich es mindestens genauso wichtig, die Menschen, die uns ganz nahe sind, also die Familie, die Freundinnen und Freunde, unsere liebsten Menschen ganz dicht um uns herum, dass wir die auch nicht aus den Augen, aus dem Blick verlieren, denn denen muten wir manchmal ganz schön viel zu und das häufig mit einer Selbstverständlichkeit, die eigentlich nicht angebracht ist, die nicht gut ist, weil warum müssen die immer gerade die Liebsten den, ich sag mal, den größten Mist abbekommen und aushalten? Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich für die, die uns nahe sind, für die, deren Ängste wir kennen und die Sorgen. Wir bitten dich, trage ihre Sorge mit und halte unsere Angst mit uns aus. Und Gott, wir bitten dich, schenk uns Lächeln in all dem, wie es ist. Lass uns gut aufeinander schauen. Gütig, wie du bist. Amen.
Amen. Sonntagmorgen, der Tag zum Kraftsammeln, damit sie sich neu aufstellen können für die Herausforderungen, die ab morgen im Alltag wieder auf sie warten. Tanken sie gerne auf.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, da haben Sie sich ja ganz schön was getraut. Also nicht Sie jetzt persönlich, aber Ihre Kirche insgesamt. Gestern hat es das erste Pop-up-Hochzeitsfestival gegeben. Darüber ist auch viel diskutiert worden. Also das ist ja so eine Art Hochzeit, aber ohne zivilrechtliche Verbindlichkeit. Also wenn ich es mir mit der Liebe in ein paar Tagen dann wieder doch anders überlegt habe, dann kann es auch wieder vorbei sein, ohne dass ich irgendwelche Konsequenzen davon trage. Wie fanden Sie diese Idee? Hat man Sie auch vorher gefragt? Wie ist es?
Ja.
Okay, muss es abgesegnet werden?
Ja, also erstens hat man gefragt, in der Tat. Wir haben das auch in der Kirchenleitung diskutiert. Mhm. Zweitens, mein Gefühl ist, da ist niemand dabei, der das womöglich dann so unernst nimmt und sagt, naja, macht ja auch nichts, wenn es dann nicht ist, hat es auch keine Konsequenzen. Wir wissen ja alle, dass Liebe immer sozusagen ganz ernst ist, ganz schön, aber auch ganz ernst und Konsequenzen hat. Und ich glaube, genau darum geht es ja auch an der Stelle, um Gottes Segen dafür bitten. Und Die Idee, als sie entstanden ist, hatte ja erstmal auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund, nämlich den zu sagen, jetzt haben Menschen in der Corona-Pandemie-Zeit geheiratet auf dem Standesamt, aber die Kirche ist an vielen Stellen, musste hinten runterfallen, weil man ja gar nicht richtig feiern konnte.
Ah, ja.
Und das Angebot war zunächst einmal, jetzt könnt ihr das hier nachholen und zwar relativ spontan, ohne dass ihr ein großes Fest organisieren müsst. Aber eure Verbindung muss nicht ohne Segen bleiben. Und dazu ist dann gekommen, dass man gesagt hat, naja, und die anderen Verbindungen müssen auch nicht ohne Segen bleiben. Wir bleiben weiter bei der guten Unterscheidung. Trauung ist dann, wenn jemand vorher auch auf dem Standesamt geheiratet hat. Und sonst ist es ein Segen für die Liebe und für die Verbindung. Das brauchen wir immer. Und deswegen finde ich das total gut, dass die das gemacht und ausprobiert haben. Und jetzt gucken wir miteinander, wie wir das weiterentwickeln.
Der Liebe nochmal einen ganz anderen Raum zu geben. Ich finde es auch klasse. Ich finde es eine tolle Idee. Ja. Toll, dass sie das gemacht haben. Und es hat ja auch wirklich sehr, 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 sehr viel Anklang bekommen. Dann wünschen wir Ihnen einen liebevollen Start hinein in die neue Woche. Schön, dass Sie dabei sind hier bei Gottesdienst im Gespräch auf Ihrem Radio Paradiso.
Das wünsche ich Ihnen auch. Einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche mit Vatertag, mit Himmelfahrtstag mittendrin. Wir freuen uns drauf und machen Gottesdienst im Gespräch.
Ja, würde ich sagen.
Natürlich.
Ne?
Na, klar.
Ist ein schöner
Feiertag.
Ist ja eben nicht nur Vatertag.
Ist überhaupt nicht. Also.
Was heißt da auch nur? Es ist eben Himmelfahrt.
Genau.
Und deswegen,
es ist einfach Himmelfahrt.
Und den feiern wir. Am kommenden Donnerstag hören Sie uns schon wieder hier auf Ihrem Radio Paradiso.